Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Maria Grunwald, schön, dass Sie dabei sind. Einige unserer Themen in den nächsten 30 Minuten. Kiffen erlaubt. Ab 1. April, kein Scherz, tritt das umstrittene Cannabis-Teil-Legalisierungsgesetz in Kraft. Der Bundesrat machte heute den Weg dafür frei, also für den Konsum und Besitz von Cannabis in begrenzten Mengen. Viele Bundesländer haben sich aber bei der Abstimmung enthalten. Die Bedenken sind noch da, konkret etwa bei Sachsens Ministerpräsident Kretschmer, CDU und anderen.
Lassen Sie es. Nichts wird besser. Aber vieles, vieles wird schlimmer werden.
Am Ende wird dies Menschenleben kosten, wie beim Missbrauch von Drogen generell.
Es ist eine Vereinbarung, dass wir in diesem Thema nach vorne gehen und das wird heute auch passieren.
Was macht das mit meinen Polizisten? 25 Gramm Cannabis, wie soll ich kontrollieren, was legal, was nicht legal ist?
Das umstrittene Cannabis-Teil-Legalisierungsgesetz, wir berichten. Und Wirtschaft angekurbelt. Der Bundesrat hat heute auch das Wachstumschancengesetz gebilligt und damit zumindest einen politischen Zankapfel abgeräumt. Einen davon, Unternehmen werden etwa bei den Steuern entlastet. Die Union hatte das viel zu kleinere Förmchen, wie sie es nennt, lange blockiert. Und Adidas AD, der Deutsche Fußballbund, wird künftig nicht mehr den Sportartikelhersteller Adidas als Ausstatter haben. Und im Hintergrund geht es um die Präsidentschaftswahl in der Slowakei, die ist für morgen angesetzt. Und laut den Kandidaten mit den besten Aussichten könnte das ein Abrücken vom Westen bedeuten. Zu hören dieser Hintergrund um 18.40 Uhr, also gleich nach dieser Sendung. Wir starten in Brüssel, wo am Nachmittag ein zweitägiges Gipfeltreffen zu Ende gegangen ist. EU-Erweiterung, Ukraine-Hilfen, der Krieg in Nahost, das waren große Themen, die die Staats- und Regierungschefs lange berieten, verhandelten. Eine klare Einigung gab es. Einstimmig forderten die 27 EU-Staaten eine sofortige Waffenruhe in Gaza. Beim Thema EU-Erweiterung soll das Westbalkanland Bosnien und Herzegowina die lange erwarteten Beitrittsverhandlungen bekommen. Und bei den Ukraine-Hilfen will die EU auf Zinsen aus eingefrorenen russischen Vermögen setzen. Und dann wurde noch über Bauernproteste und Hilfen für Landwirte gesprochen. Benedikt Kaninski.
Zum Abschluss des Gipfels wurde vor allem über Unterstützung für die Landwirtschaft beraten. Die EU-Staaten einigten sich in einer Gipfelerklärung darauf, dass die EU-Kommission etwa durch Bürokratieabbau weiter an der Entlastung der Bauern arbeiten solle. EU-Ratspräsident Michel zeigte Verständnis für die Sorgen aus der Landwirtschaft.
The farmers have legitimate concerns and we are determined to support them because they play a fundamental role for all of us. They deserve a fair income.
Die Landwirte spielten für alle Menschen eine fundamentale Rolle und man sei entschlossen, sie zu unterstützen, so Michel. Geplant ist außerdem, russisches Getreide in Zukunft mit höheren Zöllen zu belegen, unter anderem um den Verkauf von gestohlenem ukrainischen Getreide auf dem EU-Markt zu verhindern. Schon kurz vor dem Gipfel hatten sich Vertreter von Rat, Kommission und Parlament dafür ausgesprochen, auch ukrainische Agrarprodukte ab einem bestimmten Kontingent mit Beschränkungen zu belegen.
Zunächst einmal ist für alle klar, dass wir die Ukraine so lange unterstützen werden, wie das notwendig ist.
So das klare Signal an Russland von Bundeskanzler Scholz und den anderen Mitgliedstaaten im Hinblick auf den Krieg gegen die Ukraine. Die Zinserträge der in der EU eingefrorenen Vermögenswerte der russischen Zentralbank in Höhe von rund 3 Milliarden Euro jährlich sollen der Ukraine überwiegend zum Kauf von Waffen und Munition zur Verfügung gestellt werden. Bundeskanzler Scholz erklärte auf der abschließenden Pressekonferenz, dass der rechtliche Rahmen geschaffen sei und er davon ausgehe, dass das Geld schnell ausgezahlt werden könne. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angesprochen auf mögliche russische Gegenmaßnahmen.
Whatever Russia is doing, Russia does. I mean, this should not influence our decision. We take our decisions.
Was immer Russland tue, solle die Entscheidungen der EU also nicht beeinflussen, so von der Leyen. Am zweiten Tag des Gipfels wurde heute außerdem über die Vollendung einer Kapitalmarkt- und Bankenunion gesprochen. In einer gemeinsamen Erklärung des Eurozonengipfels wird das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten aufgefordert, die Pläne dazu zeitnah umzusetzen. Auch Bundeskanzler Scholz sprach sich zum Abschluss des Gipfels dafür aus. Man müsse angesichts des großen Wirtschaftsraums in der EU die eigenen Fähigkeiten entfalten.
Und das ist im Wesentlichen gehindert durch das Fehlen einer hocheffizienten Kapitalmarkt- und Bankenunion. Das ist nicht ein schwieriges, technisches, kaum zu durchdringendes Thema unter vielen, das hier in Brüssel verhandelt wird. Es ist in Wahrheit die entscheidende Ressource für künftiges Wachstum.
Schon gestern hatten sich die Staats- und Regierungschefs grundlegend auf eine Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit Bosnien-Herzegowina geeinigt. Allerdings werden diese tatsächlich erst beginnen, wenn das Land weitere Bedingungen der EU-Kommission erfüllt. Einigkeit gibt es außerdem bei der Forderung nach einer humanitären Feuerpause im Gazastreifen als Grundlage für einen nachhaltigen Waffenstillstand.
Aus Brüssel, Benedikt Kaninski. Ins Inland. Der Bundesrat hat heute zugestimmt, dass einen Joint zu rauchen oder Cannabis in begrenzten Mengen anzubauen und zu besitzen legal ist. Ab 1. April wird das so sein. Ja, und ob das die Kontroverse um das Gesetz ändert, von mehreren Bundesländern und Teilen der Polizei, die kontrollieren müssen, dass die neuen Regelungen eingehalten werden, gab und gibt es viel Kritik. Kinder- und Jugendärzte warnten und warnen vor den Gefahren von Cannabis, während die zuständigen Minister das Ganze als Erfolg werten. Volker Fintermer.
Von den 8 Rednerinnen und Rednern im Bundesrat war Gesundheitsminister Karl Lauterbach der Einzige, der die Reform voll und ganz verteidigte, auch wenn er betonte, in einer Protokollerklärung weitere Zugeständnisse zu machen, um den Kritikern aus allen politischen Lagen entgegenzukommen. Aber sein Kernanliegen will er damit nicht in Frage stellen.
Ist Ihnen klar, Herr Kretschmer, haben Sie gesehen, dass die Zahl der Drogentoten sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt hat? Ist die Büchse der Pandora dann nicht längst offen? Wir müssen doch hier sehen, sind wir erfolgreich unterwegs? Haben wir einen Weg eingeschlagen, der funktioniert? Oder müssen wir neu nachdenken? Ist es nicht an der Zeit, dass wir den Schwarzmarkt bekämpfen, der all diese Probleme versucht auszuweiten?
Aber genau diese Überlegungen standen bei den zahlreichen Kritikern der Reform nicht im Mittelpunkt.
Es wird mehr Todesfälle als bisher geben, die mittelbar mit dem riskanten Cannabiskonsum zusammenhängen,
sagte Rainer Haseloff, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. Und Amtskollege Michael Kretschmer aus Sachsen erklärte:
Diese Frage ist so zentral, sie ist so persönlich, dass für mich klar war, ich werde einer Legalisierung von Drogen unter keinen Umständen zustimmen. Auch wenn das Ärger in meiner sächsischen Koalition gibt. Ich habe so viele Menschen gesehen, die durch Drogenmissbrauch so schwer erkrankt, so schwer geschädigt worden sind, dass sie nie wieder in ihr Leben zurückgefunden haben.
Doch neben dieser grundsätzlichen Ablehnung, der sich etwa auch Judith Gerlach, die Gesundheitsministerin von Bayern, anschloss, richtete sich die Kritik der weiteren Rednerinnen und Redner vor allem auf die rechtlichen Bedenken bei der Umsetzung. Und da besonders auf die vorgesehene Amnestie für jene, die sich nach der bisherigen Rechtslage durch den Besitz oder den Handel mit Cannabis strafbar gemacht haben und deren Verfahren nunmehr erneut geprüft werden müssen, ob die Straffälligkeit unter den neuen Voraussetzungen noch gegeben ist. Das sorgte auch beim Justizminister von Nordrhein-Westfalen für Unmut, der als grüner Politiker prinzipiell für die Legalisierung von Cannabis ist. Doch hier werden die Justiz und die Verwaltung schlicht überrumpelt, betonte Benjamin Limbach.
16 Justizministerinnen und Justizminister aus insgesamt 6 unterschiedlichen Parteien haben sich im Rechtsausschuss des Bundesrates einstimmig für ein verzögertes Inkrafttreten der Amnestieregelung eingesetzt. Alle 16 Länder sehen den Bedarf, den beträchtlichen Mehraufwand durch längere Fristen abzufedern. Wir brauchen nicht mehr als ein Umdenken auf der Bundesseite.
Allein gefruchtet hat diese Kritik nicht und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach verwies an dieser Stelle nur auf seinen Kabinettskollegen Marco Buschmann.
Und Minister Buschmann hat klar ausgeführt, die Amnestieregelung ist hier geboten. Sie ist rechtlich der beste Weg, auch verfassungsrechtlich der beste Weg. Und es ist ja darüber hinaus auch so, dass wir derzeit 180.000 neue Delikte für Cannabiskonsum haben pro Jahr.
Und das klare Nein von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer blieb im Bundesrat nicht unwidersprochen. Für den Koalitionspartner meldete sich SPD-Wirtschaftsminister Martin Dulich zu Wort mit dem Hinweis, dass er dem Vermittlungsausschuss nicht zustimmen werde, sodass die sächsische Stimmabgabe am Ende als ungültig gewertet werden musste. Nur 4 Länder stimmten für ein Vermittlungsverfahren. 11 mussten sich wegen landesinterner Koalitionskompromisse enthalten. Damit tritt die Reform bereits in 10 Tagen in Kraft.
Der Bundesrat hat den Weg für das umstrittene Cannabis-Gesetz freigemacht, Volker Fintermer berichtete. Und im Bundesrat passierte heute auch das Wachstumschancengesetz. Damit werden Unternehmen entlastet, etwa steuerlich. Nach der Lesart der Union ging es nur um ein Reformchen, also um viel zu wenig Entlastung. Und deswegen blockierte sie. Und unter dem Eindruck der Bauernproteste machte die Union ihre Zustimmung gar davon abhängig, dass die Ampel die Kürzungen beim Agrardiesel zurücknimmt. Jetzt also ist das Wachstumschancengesetz doch durchgekommen. Jörg Münchenberg.
Am Ende hat sich die Koalition gegen den Widerstand von Bauernverbänden und der Opposition durchsetzen können. Denn der Bundesrat hat am Morgen dem sogenannten Wachstumschancengesetz mit großer Mehrheit zugestimmt. Das allerdings fällt mit 3,2 Milliarden Euro Entlastung deutlich kleiner aus als ursprünglich geplant. Dennoch sei es ein gutes Gesetz, betonte die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, SPD.
Es stimmt nicht, dass es keinen Impuls für die Wirtschaft gibt. Unser Land hat vor allem kleine und mittlere Unternehmen. 90% unserer Betriebe haben weniger als 20 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und die Wirtschaft braucht dringend diese Impulse, zum Beispiel die Impulse der degressiven AFA, die einfach bedeutet, dass Investitionen schneller abgeschrieben werden können und damit Steuerentlastung entstehen für die Wirtschaft.
Im Kern geht es um eine bessere Forschungsförderung, verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten, nicht zuletzt für die Bauwirtschaft, sowie den Abbau von bürokratischen Vorgaben. Bis zuletzt war offen, ob die CDU-geführten Bundesländer zustimmen würden. Denn im Gegenzug pochte die Union darauf, die Streichung der Agrardieselsubvention zurückzunehmen. Doch das eine habe mit dem anderen nichts zu tun, mahnte die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Manu Dreyer, SPD.
Ich glaube, wir können es uns nicht leisten, in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage Deutschland zu schaden, indem wir parteipolitisch an dieser Ecke agieren.
Allerdings ist die Bundesregierung den Landwirten auch entgegengekommen. In einer Protokollerklärung ist von 10 Punkten die Rede, die nun schnell umgesetzt werden sollen. Dazu gehören nicht zuletzt Erleichterungen bei den Düngeregeln, die steuerliche Tarifglättung, bei der Gewinne über mehrere Jahre verteilt werden können, sowie weniger Dokumentationspflichten für Tierhalter. Doch der bayerische Staatsminister Florian Herrmann, CSU, zeigte sich nicht überzeugt.
Wir reden von 500 Millionen Belastung für die Landwirtschaft und eine Entlastung maximal von 10% mit vielen vagen Ankündigungen, Prüfungen, Zusicherungen von Dingen, die es sowieso schon gibt. Also von letztlich einer Mogelpackung.
Auch Unionsfraktionschef Friedrich Merz hatte eigentlich mehr Entlastungen für die Landwirte gefordert, konnte sich aber bei dem Ministerpräsidenten nach den Zusagen der Bundesregierung nicht durchsetzen.
Das hat den unionsgeführten Ländern überwiegend die Zustimmung zum Wachstumschancengesetz heute Morgen ermöglicht. Die steuerliche Belastung der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe bleibt auch nach diesen Vorschlägen der Bundesregierung immer noch zu hoch.
Dennoch hat der Bundesrat die Streichung der Agrardieselsubvention über das nicht zustimmungspflichtige sogenannte Haushaltsfinanzierungsgesetz ebenfalls heute beschlossen. Die Wirtschaft zeigte sich unterdessen über die Einigung in der Länderkammer bei den Steuerentlastungen insgesamt erleichtert. Letztlich sei das aber nur ein Tropfen auf den heißen Stein, hieß es etwa bei der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Auch Finanzminister Christian Lindner, FDP, kündigte weitere Maßnahmen an.
Mit hohem Tempo und mit großer Ambition müssen jetzt weitere Schritte folgen, damit unsere wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit verbessert wird.
Bundeskanzler Olaf Scholz sprach wiederum von einem wichtigen Zeichen. Gut, so Scholz auf X, dass das Gesetz jetzt kommt.
Informationen von Jörg Münchenberg. Bürger sollen nicht mehr für Ummeldungen, neue Ausweise, Anträge aufs Amt rennen müssen. So hat es die Politik groß angekündigt. Das Online-Zugangsgesetz sollte das vorantreiben, aber jetzt wurde es im Bundesrat gestoppt. Georg Schwarte.
Eigentlich sollte die Novelle des Online-Zugangsgesetzes alles einfacher machen. Die Idee, spätestens ab 2028 hätten alle Bürger über ein digitales Bürgerkonto verbindlichen Zugang zu Behördendienstleistungen haben sollen, vom BAföG-Antrag bis zur digitalen Einsicht in die Flensburger Verkehrssünder-Datei. Insgesamt fast 600 Dienstleistungen wären dann per Mausklick von zu Hause aus abrufbar. Der Bundesrat aber hat die von der Ampel vorgelegte und im Bundestag bereits beschlossene Novelle heute gestoppt. Innenministerin Faeser zeigt jetzt auf die unionsgeführten Bundesländer. Die, so die SPD-Politikerin, würden die weitere Digitalisierung und Modernisierung des Staates aufhalten. Im Bundesrat hatten heute zuvor zahlreiche Länder unter anderem kritisiert, dass der Bund sich nahezu vollständig aus der Finanzierung der Verwaltungsdigitalisierung zulasten der Länder und Kommunen herausgezogen habe. Faeser kündigte jetzt an, den Vermittlungsausschuss anzurufen, um das Gesetz noch zu retten. Sie Sie sei, so wörtlich, bereit, konstruktiv weiterzuverhandeln, weil unser Land mehr digitalen Fortschritt brauche.
Georg Schwarte berichtete. Mehr als 1 Million Menschen leben dicht gedrängt in provisorischen Unterschlüpfen in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens, eine der letzten Zufluchtsstätten im Nahostkrieg für Palästinenser. Es fehlt an Medikamenten, Nahrung, Wasser, eine humanitäre Katastrophe, sagen Hilfsorganisationen. Um die terroristische Hamas zu bekämpfen, behält sich Israel weiterhin vor, mit Bodentruppen dort vorzudringen. Politischer Druck aus dem Ausland hat daran bislang wenig geändert. Und jetzt ist zum wiederholten Mal US-Außenminister Blinken vor Ort. Was bringt seine Krisendiplomatie? Clemens Fehrenkotte.
Israels Premierminister Benjamin Netanyahu hat nach eigenen Worten dem Drängen von US-Außenminister Antony Blinken nicht nachgegeben, auf eine Militäroperation in der südlichsten Stadt des weitgehend zerstörten Gazastreifens zu verzichten. Im Anschluss an sein 40-minütiges Gespräch mit Blinken in Tel Aviv postete Netanyahu ein kurzes Video, in dem er betonte, Israel erkenne die Notwendigkeit an, die Zivilbevölkerung aus den Kriegsgebieten zu evakuieren und für die humanitären Bedürfnisse zu sorgen. Er sagte ferner, wir handeln, um dies zu erreichen. Aber ich habe auch gesagt, dass wir keine Möglichkeit haben, die Hamas zu besiegen, ohne in Rafah einzumarschieren und die restlichen Hamas-Bataillone dort zu eliminieren. Ich habe ihm gesagt, dass ich hoffe, dass wir es mit der Unterstützung der Vereinigten Staaten tun werden. Aber wenn es sein muss, werden wir es alleine tun. Damit wiederholte Netanyahu seine Absicht, die er seit Tagen und Wochen bereits gegenüber Washington erklärt hat. Ohne eine Zerschlagung der 4 verbliebenen Hamas-Bataillone, die Israels Armee in der südlichsten Stadt des Gazastreifens vermutet, würde es keinen Sieg geben. Rafah ist seit Wochen vollkommen überlaufen. Zwischen 1 und 1,5 Millionen Menschen sind aus dem Norden und der Mitte des palästinensischen Gebietes nach Rafah geflohen und harren dort unter unsäglich miserablen Umständen aus. Nach dem Mittagsgebet vor der zerstörten Al-Faruq-Moschee in Rafah sagte dieser Mann gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, als palästinensischer Bürger ist es normal, dass man keine Hoffnung auf Blinkens Besuch in der Region setzt, insbesondere nicht auf seinen Besuch bei den israelischen Besatzern in dieser Zeit. Bei seinen 6 Besuchen hat er weder etwas Neues für das palästinensische Volk erreicht, noch hat er irgendwas zum Waffenstillstand beigetragen. Das Mindeste wäre ein Waffenstillstand gewesen, aber das ist der US-Regierung nicht gelungen. Blinken hatte bei seinem eintägigen Besuch in Israel darauf gedrungen, auf eine Militäroperation in Rafah zu verzichten. Der US-Außenminister bewertete zudem die jüngsten Berichte der Weltgesundheitsorganisation über die besorgniserregende Mangelernährung der gesamten Bevölkerung im Gazastreifen als ein weiteres Warnsignal, rasch und entschieden einzugreifen. Während der Kurzvisite Blinkens in Tel Aviv kündigte der rechtsextreme Finanzminister Smotrich an, 800 Hektar palästinensischen Bodens in der besetzten Westbank in sogenanntes Staatsland umzuwandeln. Das sei ein bedeutsamer und wichtiger Schritt für die Siedlungen im Jordantal, sagte Smotrich.
US-Außenminister Blinken zu Besuch in Israel, Clemens Fehrenkotte berichtete. Die Ukraine ist letzte Nacht wieder massiv aus der Luft angegriffen worden. Viele Stromerzeugungs- und Verteileranlagen wurden getroffen, schwer beschädigt, ebenso Munitionsdepots und Teile des Schienennetzes. Und während beim EU-Gipfel in Brüssel neue Hilfen für die Ukraine auf den Weg gebracht wurden, sagt Russland, die letzten Angriffe seien eine Strafe für vorangegangene ukrainische Übergriffe. Und Moskau nutzt zum ersten Mal seit 2 Jahren in diesem Konflikt ein, für Russland, neues Wort. Frank Eichmann.
Militärische Spezialoperation, nur so darf der Krieg gegen die Ukraine öffentlich genannt werden. Und doch nutzte Präsidentensprecher Dmitri Peskow in einem jetzt veröffentlichten Zeitungsinterview gleich mehrfach den Begriff Krieg. Begründung hinterher? Im Grunde genommen verwandelte es sich in einen Krieg, als der kollektive Westen in das Geschehen eintrat. Juristisch ist es unverändert eine spezielle Militäroperation, aber de facto nun ein Krieg. Dass ein Spitzenbeamter von Krieg spricht, das hat eine junge Wählerin in St. Petersburg nicht vor einer empfindlichen Strafe bewahrt. Nein zum Krieg, schrieb sie vor einer Woche im Wahllokal auf einen Stimmzettel, was ein Polizist beobachtete und sie dann an der Stimmabgabe hinderte. So viel auch zum Thema geheime Wahl. 8 Tage Arrest und 400 Euro Strafe, weil sie Staatseigentum beschädigte und die russische Armee diskreditierte. Wieso, sagt also der Präsidentensprecher, Krieg, aber Nein zum Krieg wird bestraft? Dmitri Peskow. Das ist kein korrekter Vergleich, denn da ist der Kontext anders. Tatsächlich hatte Peskow im Freitagszeitungsinterview letztlich nur eine Putin-Floskel wiederholt. Ganz neu war die Erwähnung des verpönten Wortes also nicht. Rückblick Ende Februar, Rede zur Lage der Nation. Nicht wir haben diesen Krieg im Donbass begonnen, aber, wie ich schon mehrfach gesagt habe, wir werden alles tun, um ihn zu Ende zu bringen, den Narzissmus zu vernichten. Warum aber wird jetzt häufiger von Krieg geredet, obwohl die Staatsmacht in den vergangenen 2 Jahren versuchte, das Geschehen in der Ukraine vom Alltagsleben der Bevölkerung fernzuhalten? Neu ist, dass Wladimir Putin bei einer vermutlich stark manipulierten Wahl mit Rekord Ergebnis wiedergewählt wurde und nun 6 weitere Jahre Regierungszeit vor sich hat. Die im Exil lebende russische Wissenschaftsjournalistin Asja Kasantseva sagt, jetzt sei traditionell die Zeit für besonders unpopuläre Maßnahmen, so wie 2018 die Rentenerhöhung. Jetzt hängen die unpopulären Maßnahmen mit der Fortsetzung dieses ewigen Krieges zusammen, den niemand braucht, und sehr wahrscheinlich mit der Mobilisierung. Das regierungskritische russische Online-Medium Vjostka berichtete unter Berufung auf Gesprächspartner unter anderem in der russischen Präsidialverwaltung, dass in naher Zukunft bis zu 300.000 weitere Reservisten für den Krieg in der Ukraine mobilisiert werden könnten. Und noch eins hat sich geändert. Die Ukraine hat durch Beschuss mit Drohnen und Raketen und mit Hilfe pro-ukrainischer Freiwilligenverbände den Krieg auf russisches Gebiet gebracht. Insbesondere im Gebiet Belgorod soll immer wieder intensiv gekämpft werden. Im Grenzgebiet zur Ukraine gibt es Evakuierungen, Tote und Verletzte.
Aus Moskau, Frank Eichmann. Deutschland und Frankreich wollen gemeinsam einen Kampfpanzer entwickeln. Darauf einigten sich heute Bundesverteidigungsminister Pistorius und sein französischer Amtskollege Le Cornu. Das ist ein historischer Moment. So bescheiden bezeichnete Pistorius das Ganze. Uli Haug.
Konkret geht es um ein neues, milliardenteures Waffensystem der Zukunft, das nicht nur aus einem klassischen Kampfpanzer besteht, sondern auch Drohnen und neuartige Laserwaffen beinhalten soll. Seit längerem haben Deutschland und Frankreich um die Arbeitsaufteilung gestritten. Industrielle Verteilungskämpfe haben zu Verzögerungen und Spannungen zwischen Berlin und Paris geführt. Verteidigungsminister Pistorius spricht von komplizierten, tiefgehenden und schwierigen Verhandlungen, bei denen es jetzt einen Durchbruch gegeben hat.
Das muss austariert werden. Das macht man nicht mal eben so, zumal wir gleichzeitig eben über 15 bis 20 Jahre reden, in denen das Ganze umgesetzt werden wird. Und vieles von dem, was wir heute im Kopf haben, ist entweder irgendwann nicht mehr aktuell oder wird von anderen Dingen noch dreimal überholt. Und deswegen kommt es darauf an, dass der Rahmen solide ist, der das hilft abzubilden.
Nach der Grundsatzeinigung ist klar, dass Deutschland bei diesem neuartigen Kampfpanzersystem die Führung haben wird. Außerdem sei klar abgegrenzt worden, wer für welche Bauteile zuständig ist, und zwar ohne Spielraum für Missverständnisse, sagt zumindest Verteidigungsminister Pistorius. Zudem soll es bei der Produktion eine 50-zu-50 Aufteilung zwischen deutscher und französischer Rüstungsindustrie geben. Geplant ist, dass Ende April in Paris eine Vereinbarung unterzeichnet wird. Dann werden auch die beteiligten Unternehmen bekannt gegeben.
Information von Uli Haug. 70 Jahre lang hat der Sportartikelhersteller Adidas den Deutschen Fußballbund ausgestattet. Ab 2027 soll jetzt damit Schluss sein. Das US-Unternehmen Nike wird übernehmen und die Deutschen müssen sich von den 3 Streifen auf den Trikots der Fußballnationalmannschaft verabschieden. Das erhitzt durchaus die Gemüter und erst recht bei der Politik, die das scharf kritisiert. Johannes Kuhn.
Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wird mit den Worten zitiert, er hätte sich ein Stück mehr Standortpatriotismus vom DFB gewünscht. Adidas und Schwarz-Rot-Gold hätten für ihn immer zusammengehört, so der grüne Politiker. CDU-Chef Friedrich Merz spricht von einer unverständlichen und auch unpatriotischen Entscheidung. Und Boris Rhein, als hessischer Ministerpräsident, nicht ohne Bezug zur Frankfurter DFB-Zentrale, kritisiert:
Der Weltmeister trägt Adidas und nicht irgendeine amerikanische Fantasiemarke. Und deswegen finde ich das schon ein starkes Stück, was der DFB da macht. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass der DFB das am Ende durchhalten kann.
Während Bundeskanzler Olaf Scholz von einer autonomen Entscheidung des Verbandes spricht, zeigt man sich in der Adidas-Heimat Bayern entrüstet. Es sei falsch, schade und auch unverständlich, dass die gemeinsame Erfolgsgeschichte von Adidas und DFB 11 jetzt enden solle, so Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Und German Hacker, Bürgermeister der Adidas-Heimatgemeinde Herzogenaurach, sagte dem Bayerischen Rundfunk:
Gefühlt ist es ja unsere Nationalmannschaft. Also das ist
definitiv keine gute Nachricht für Herzogenaurach und die ganze Region, das kann man so offen sagen. Man kann sich auch nur Augen und Ohren reiben über die Kommunikationsart und wie das mal eben vom Himmel fällt.
Die Ankündigung des DFB, sämtliche Nationalteams ab 2027 von Nike ausrüsten zu lassen, hatte offenbar auch Adidas selbst überrascht. Medienberichten zufolge zahlt der US-Konzern für das Sponsoring 100 Millionen Euro pro Jahr. Das wäre das Doppelte von dem, was zuletzt aus Herzogenaurach floss. Entsprechend zeigt der Kölner Sportökonom Sebastian Ulrich im MDR Verständnis dafür, dass der DFB nach mehr als 70 Jahren ein neues Kapitel aufschlagen möchte.
Wenn Sie jetzt was machen, was völlig dauerhaft gegen, sagen wir mal, die Präferenzen und die Vorstellungen von Fans verstößt, ist das nicht die richtige Entscheidung. Auf der anderen Seite kann man sich natürlich auch nicht in eine Position bringen, wo im Prinzip Adidas garantiert wird, der nächste Partner zu sein, weil die sich dann natürlich auch in Verhandlungen auch opportunistisch verhalten können und entsprechend unter Marktpreise anbieten können.
Neben dem Wechsel zu Nike kündigte der DFB auch eine weitere Partnerschaft an, die für Diskussionen sorgen könnte. So wird das Digitalnetzwerk TikTok offizieller Medienpartner des DFB. TikTok und seine große Bedeutung im Westen gilt als umstritten, weil der Mutterkonzern ByteDance aus China stammt. David Missal von der China-kritischen Tibet-Initiative sagte dazu dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio:
TikTok ist aus unserer Sicht ein Propaganda- und Spionagewerkzeug von der chinesischen Regierung. Anstatt sich an die Seite der in China unterdrückten Menschen zu stellen, geht der DFB einen Pakt mit einem von der chinesischen Regierung kontrollierten Unternehmen ein. Wir fordern deshalb, dass der DFB diese riskante Partnerschaft umgehend beendet.
Im US-Kongress gibt es derzeit Bemühungen, ByteDance zum Verkauf von TikTok zu zwingen. Die Kooperation mit dem DFB läuft vorläufig bis zum Ende der Europameisterschaft.
Ein Beitrag von Johannes Kuhn. Heute ist Weltwassertag und dass Wasser eine kostbare Ressource ist, ist spätestens klar, wenn wir auf diese Zahl schauen. 2,2 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Wir sollten also mit Wasser sorgsam umgehen und natürlich auch gerade da, wo es schon Wassermangel gibt, etwa in Mexiko-Stadt mit seinen 20 Millionen an Einwohnern. Hier gibt es ganze Stadtteile, in denen das Wasser nur wenige Stunden am Tag fließt. Es ist limitiert. Ja, und man könnte im Kleinen gegensteuern, sagt zumindest eine finnige Unternehmerin, die Trockenklos an die Städter bringen will. Anne Dämmer.
Dieses Geräusch einer Toilettenspülung ist in Doras Haus nicht mehr zu hören. El Baño del Futuro, die Toilette der Zukunft, steht auf einem gerahmten Stück Stoff in blauer Schreibschrift gestickt neben der Klotür. Seit 5 Jahren hat die 6-köpfige Familie ein Trockenklo. Meine Familie fragte mich, warum sind wir die einzigen Verrückten, die so etwas haben? Ja, ich weiß, sagte ich. Vielleicht ist es am Anfang komisch, aber irgendwann werdet ihr mir recht geben. Schon wenige Monate später gab es in ihrem Block 5 Wochen kein Wasser und sie war mit ihrer Familie klar im Vorteil. Trockentoiletten benötigen kein Spülwasser, keine Chemie und bei entsprechender Behandlung entsteht auch noch guter Dünger. So haben wir die Möglichkeit, etwas anderes auszuprobieren und dabei Trinkwasser zu sparen. Und das Abwasser gelangt nicht in den Fluss Tula, wo das gesamte Schmutzwasser aus den Abflüssen von 20 Millionen Menschen und den Unternehmen der Region landet. Die Trockenklos können in jeder Wohnung, in jedem Haus schnell installiert werden. Rein äußerlich unterscheiden sie sich kaum von einer normalen Toilette. Nur das innere Gehäuse ist ein Eimer. Nach jedem Toilettengang schüttet man statt Wasser Sägespäne hinterher. Jaini Solis hat die Trockenklos entworfen und versucht sie mit ihrem Unternehmen Veseco an die Städter zu bringen. Wir haben mittlerweile 1000 Trockenklos installiert, 90% davon in urbanen Zentren. In Guadalajara, Monterrey, Mexiko-Stadt, Oaxaca, in Hotels, Restaurants, in Fortbildungszentren, in Schulen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn wenn es kein Wasser in den Schulen gibt, das heißt, die Toiletten nicht funktionieren, müssen die Schulen schließen, dann gibt es keinen Unterricht. Das ist natürlich auch ein Problem für die Eltern. Jetzt muss diese Schule mit dem Trockenklo nicht mehr schließen. Mexiko-Stadt leidet unter chronischer Wasserknappheit. Immer wieder sitzen einzelne Stadtteile im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Trockenen. Der Grundwasserspeicher hier in der Region wird bereits seit mehr als 60 Jahren überbeansprucht. Mittlerweile ist es aber so, dass der Speicher kaum noch aufgefüllt wird. Anfang des Jahres haben die Wasserbetriebe von Mexiko-Stadt Conagua angegeben, dass es momentan in der Trockenzeit nur noch knapp 40% Reserven gibt. Zuletzt blieb das Wasser im Februar in Doras Nachbarschaft für 3 Wochen aus. In ein paar Monaten soll das Wasser noch knapper werden, warnen Experten. Das letzte Jahr war laut Behörden bereits das trockenste in der Geschichte Mexikos. Dennoch, der Koordinator des Wassernetzwerks der mexikanischen Universität UNAM, Fernando González Villarreal, ist zuversichtlich, dass man mit gutem Haushalten nicht auf den Tag Null zusteuere. Allerdings müssen wir sehr bewusst damit umgehen. Das gilt für alle Mexikaner. Wir müssen das Wasser wie einen Schatz hüten. Und wir müssen Geld in die Hand nehmen, um Lecks in den Leitungen zu reparieren.
Aus Mexiko Anne Dämmer und hier aus Köln sagt Maria Grunwald. Auf Wiederhören.